sehr, sehr viele Floater berichten von starken Zuckungen im Float-Tank. Und mir passiert es auch immer wieder, also dass es viel, viel intensiver wie im normalen Schlaf ist. Also richtig so, die ganze Körperhälfte, die voll ausschlägt. Und tatsächlich, ja, man kommt da schon, man hat halt dann überhaupt keine Orientierung mehr in dem Zustand. Und ich glaube, dass das in Kombination schon auch teilweise den Leuten etwas fremd ist, würde ich mal sagen.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Julian Zenzmeier, ein ehemaliger Leistungssportler, der eine große Leidenschaft für das Reisen besitzt. Der Kontext des Reisens, ja, der bezieht sich allerdings nicht nur auf die Welt und das Außen, sondern auch auf die Reise in das Innere von einem selbst. Und seine Leidenschaft verbindet der Julian auch sehr, sehr gut, nämlich mit zwei Projekten, Snowmates und Float in Tirol. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Julian Zenzmeier. Hallo Jules.
Servus Robert.
Über was sprechen wir? Das überlasse ich jetzt dir, weil ich habe mir gedacht, wir haben ja immer gute Gespräche, wenn wir uns sehen und austauschen. Über was sprechen wir?
So leicht machst du es dir jetzt, oder? ich würde sehr gern mit dir auch über das, was du so machst, sprechen. Ich bin ja sehr interessiert auch an dem, wie du dein Leben so künstelst. Und ich glaube, im Austausch könnte man sicher gemeinsam auf ein paar neue Sachen draufkommen. Aber womit wir starten, das glaube ich, das überlasse ich doch lieber dir.
Das glaube ich auch, dass wir auf die ein oder andere Sache noch draufkommen. Ich würde sagen, wir starten mit Meditation und Achtsamkeit. Wie geht's dir oder wie bist du eigentlich auf das Thema Meditation gekommen? Wir reden ja immer wieder mal über das Thema. Wie geht's dir damit und wie kam es dazu?
Ich glaube, es hat sich ganz natürlich in mein Leben eingeschlichen. Es ist immer zuerst so ein Gefühl da, was man noch nicht ganz zuordnen kann, dass man Aspekte des Lebens irgendwie beginnt anders wahrzunehmen und ob man noch nicht die Tools dafür hat irgendwie. Und ich glaube dann, es ist so ein Kitzeln, dass man irgendwie merkt, da wäre noch was. Und man kommt dann nach und nach drauf, dass man da eine andere Art der Wahrnehmung irgendwie dafür braucht. Mehr Achtsamkeit, wenn man so will. Um einfach feinere Sachen einfach wahrzunehmen. Und da ist dann irgendwie Meditation über diverse Podcasts und so weiter mal präsent gewesen, wobei das ja mittlerweile 5, 6 Jahre her ist, seit ich das begonnen habe. Oder vielleicht sogar schon 8, denke ich mal. Also ich habe schon lange gespürt, dass der Bedarf besteht, aufgrund von meiner persönlichen Vorgeschichte. Und dann, ohne jetzt übertrieben Werbung zu machen für eines meiner jetzigen Projekte, habe ich es dann lange versucht und bin immer wieder gescheitert, es zu etwas Regelmäßigem zu machen, bis ich dann meinen ersten Float gehabt habe. Und der war richtig, richtig schwierig. Also selten hat es mir jemand gesagt, nach einer Stunde Floaten, wow. Also wo ich mir gedacht habe, der hat so eine schwierige Zeit gehabt, wie ich damals zu meinem ersten Float. Und für mich war es richtig die Hölle, eine Stunde keine Action zu bekommen. So Action-Junkie, wie ich war. Vielleicht immer nur bin, teils. Und dann danach, auf einmal war diese 10 Minuten, die ich mir als Ziel gesetzt habe, zu meditieren am Tag, zack, easy. Und da hat es dann irgendwie angefangen, mit 10 Minuten täglich, bis zu 20 Minuten täglich, bis hin zu meinem ersten Vipassana Retreat letzten Jahr, da nochmal alles in Perspektive gesetzt und seitdem nicht mehr wegzudenken eigentlich aus meinem Leben.
Und du bist ja auch ein Sam Harris-Fan, oder? Also wie stehst du zu seinen Meditationen und zum freien Willen?
Ich muss mich tatsächlich manchmal hüten, in Gesprächen mit Freunden da nicht, ja, also es resoniert schon sehr bei mir und Sam Harris sein Zugang zum Leben. Ich sehe uns weniger frei, wie wir glauben zu sein. Definitiv, so viel kann ich sagen. Und ich war immer auf der Seite von Nature und Nurture. Nurture war immer schon mehr Nurture, dass wir viel mehr programmierbarer Metacomputer sind, wie der John C. Lilly, der Erfinder des Float Tanks, so schön sagt, als wie freie individuelle Wesen, die ja tun, was sie gerne hätten.
Was ist so die beste Meditation bei Sam Harris? Weil es gibt ja da verschiedene, unter anderem, dass man mal so seinen Kopf mehr oder weniger beiseite legt. Und also ich weiß jetzt nur aus Erzählungen, ich habe Sam Harris Meditation noch nie probiert.
Noch gar nicht,
halt als Person und auch aus diversen Podcasts. Noch gar nicht. Also wir haben vorhin geredet, eher so der Headspace-Fan oder mal Brain FM, die haben auch Guided Meditations und versuche mir da immer wieder zu besinnen und zur Achtsamkeit zu bewegen. Aber was konntest du jetzt zum Beispiel von Sam Harris lernen, oder? Oder was hat dir Sam Harris gegeben? Weil man folgt ja dann quasi Menschen, weil man etwas von denen lernen möchte oder weil man die inspirierend findet. Was konntest du lernen und was inspiriert dich?
Definitiv sein unreligiöser Zugang zum Thema. Ich glaube, als irgendwie bin ich schon semi, in gewisser Weise als Naturwissenschaftler. Ich habe ein naturwissenschaftliches Fach studiert, habe Arbeit, die geschrieben, die publiziert worden ist, habe mich mit einem wissenschaftlichen Apparat befasst und irgendwie bin ich doch mehr, komme doch mehr aus dieser rationalen Ecke. Habe jedoch, wie gesagt, irgendwann bemerkt, dass das weder nicht falsch ist, aber dass es noch nicht das ganze Spektrum abdeckt, das für mich interessant ist, um für mich die Wahrheit zu finden. Und Sam Harris hat da einen Zugang gehabt, angeboten, der sehr gut in mir resoniert hat, ohne viel Esoterik und Religion, wie gesagt. Und ich habe dann sein Buch gelesen, also eines der Bücher, ich denke, es hat geheißen Spirituality Without Religion als Untertitel, Waking Up, ja. Und da habe ich gedacht, wow, okay, das ist der Zugang, den ich suche, der für mich passt. Und diese Non-Dualistic Meditation, die er ja anbietet, jetzt mittlerweile in Kombination mit ganz vielen anderen Meditationslehrern über die Welt verteilt, in vielen verschiedenen Facetten über die Waking Up App, spiegeln doch alle diese Erkennen dieser Nicht-Dualität. Es steht einfach im Vordergrund. Es ist teilweise am Anfang fast ein bisschen nervig gewesen. Es ist immer wieder, okay, look for what's looking. Look for what's looking. Schau, wer, das sitzt da jemand hinter deinem Gesicht? Ist da jemand drin, der die Hebel zieht? Ist da jemand drin, der die Entscheidungen trifft? Oder ist es alles nur ein Strang an Wahrnehmung? Und man merkt an dieser Stelle sicher, dass ich mir schwer tue, das zu artikulieren, was ganz natürlich ist, weil es ist so offensichtlich und deswegen auch so schwer zu beschreiben. Es ist so, man muss dieser Waking Up App auch Monate folgen, um es greifen zu lernen in kleinen Momenten. Und ich glaube, du hast das auch schon in der Meditation erfahren. Wenn man so ein Fünkchen Verständnis auf einmal hat, ohne dass man es wirklich verbalisieren kann, was man gerade irgendwie verstanden hat oder gespürt hat, diese Non-Dualität hat mich einfach von Anfang an angesprochen. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch in gewisser Weise auch von meiner Vorgeschichte, dass ich das immer schon gespürt habe, dass da niemand in mir sitzt, der die Entscheidungen trifft oder der ich bin in dieser Form. Und ich glaube, ja, ganz krass bewusst worden ist mir das vor allem in der Zeit, wo ich da aus dem Tiefschlaf damals nach meinem Unfall aufgewacht bin. Wo man 3 Wochen sozusagen nicht bei Bewusstsein ist, oder eine Woche wahrscheinlich, bei mir waren es speziell halt 3 Wochen, da wieder irgendwie zum Sehen, ja, was ist denn eigentlich da, was ich bin? Und diese Erfahrung hat doch so ich habe davor schon meditiert und danach ist es viel, viel intensiver geworden, weil irgendwie ein neues Verständnis da gewonnen worden ist. Aber du merkst, und ich wünschte es, man könnte es einfach so sagen, was es ist. Aber ich glaube, das so einfach geht es einfach nicht.
Was mir aufgefallen ist in diesem Moment, wo ich dieses Gefühl gehabt habe bei der Meditation, dass wirklich alles da ist und dieses, dass man nicht, oder so ist es zumindest mir gegangen und ich weiß nicht, wie es dir geht, nicht das Gefühl eigentlich direkt wahrnehmen kann und auch sollte, weil sobald man versucht, dieses Gefühl zu erfassen, ist es wieder weg. Weil man irgendetwas, weil das ist so ein Gefühl der Verbundenheit, dieser Sicherheit, was man dann auf einmal hat und wo man sich irgendwie so selbst verstanden fühlt, in gewisser Art und Weise. Und das ist ein total interessantes Gefühl. Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn man versucht, es dann zu greifen, dieses Gefühl, weil Gefühle kann man ja quasi greifen und spüren. Und wie versucht habe, quasi dieses Gefühl dann zu erfassen, war es weg. Und dann hat es mir einfach rausgedriftet. Und was mir auch aufgefallen ist, so die erste Erfahrung, wo ich das gehabt habe, wo es eigentlich in die Richtung dieses Gefühls gegangen ist, habe ich Angst gehabt, loszulassen. Also ich habe gemerkt, dieses Gefühl bahnt sich an, so dieses Gefühl, dass alles da ist und dass alles, dass man eigentlich nichts benötigt und dass alles in Fülle irgendwie da ist. Also so würde ich jetzt das Gefühl beschreiben. Und als ich das zum allerersten Mal angebahnt hat, habe ich irgendwie so mega so eine Stressreaktion gehabt. Auf einmal, was ist, wenn ich jetzt loslasse? Und das wollte ich eigentlich nicht zulassen. Also ich wollte in dem Moment, wo ich das zum allerersten Mal so in der Art gespürt habe, wollte ich einfach nicht loslassen. Das habe ich nicht gekonnt.
Mich würde jetzt interessieren, wenn du von Fassen redest, oder dieses Gefühl, oder zulassen, kann man da sagen, dass es vielleicht da in gewisser Weise ergreifen war von dem Gefühl? Das sozusagen ergreifen, danach das Gefühl zu behalten, mehr davon zu kriegen?
Ja, voll. Also ich wollte ja nicht mehr, dass das weggeht, eigentlich. Also ich wollte mehr von dem.
Ich sag dir genau, ohne dass er jetzt irgendwie sagt, das ist meine Weisheit überhaupt nicht. So wie die Weisheit des Buddhas nicht vom Buddha ist, sondern er war nur jemand, der das gespürt hat. Wir verlieren da immer unseren Zugang, wo unser Greifen und unser Abstoßen beginnt. Und wenn man in einem Meditationsretreat im Vipassana Stil, ich habe nur da Erfahrung, deswegen sage ich Vipassana Stil, sitzt, dann hörst du jeden Tag 30 Mal Anicca, Anicca, was so viel heißt, dass alles kommt und geht und dass man diese Gleichmütigkeit entwickeln muss, um nicht anzuhaften, um nicht abzustoßen. Egal welche Emotionen, Gefühle und eben die schwierigere Aufgabe für uns teilweise, sogar welche körperlichen Reize aufkommen. Weil wenn du 10 Stunden täglich sitzt, dir tut alles weh und es ist sau ungemütlich und du möchtest eigentlich alles andere lieber machen. Gleichzeitig bist du in einem Lernprozess, dass es Gefühle, Regungen, und ja, Reaktionen sind auf Reize, die du irgendwann gelernt hast, die aber nicht du bist. Und genau das versuchst du ja eigentlich loszulassen. Und weil du gesagt hast, ich frage mich, weil für dich war das Loslassen dann irgendwie so der Punkt, wo du eine Hemmung gehabt hast, aber Ich frage mich, ob das wirklich das Loslassen war oder ob du vielleicht nicht dieses Greifen nicht loslassen hast können. Weil wenn dieses schöne Gefühl kommt in der Meditation und alles kribbelt und du fühlst dich so all verbunden und eingebettet in das ganze System, in dem du bist, dann loszulassen und sagen, okay, es passt, es ist mir egal. Es ist schön, dass es da ist, aber es ist auch schön, wenn es nicht da ist. Und das ist eigentlich die Lektion, die man irgendwie lernen muss, dass man sich über schöne Wetter freut, aber auch nicht traurig ist, wenn es nicht schön ist. Ganz einfach jetzt gesagt.
Ja, quasi keine Bewertung zu haben, oder?
Ja, was glaubst du für dich? Keine Bewertung, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, da würde ich mir einfach nur nicht sehen. Oder vielleicht da nie, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden schon immer bewerten, aber wir können auch uns üben in Gleichmut und sagen, ja, wenn es gut ist, freuen wir uns, und wenn es nicht gut ist, dann ist es halt nicht gut, weil es ist eh so, wie es ist. Es heißt jetzt auf keinen Fall, dass uns alles scheißegal ist. Das wird es nie heißen. Man freut sich über alles, was schön und gut ist. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so.
Aber dann ist ja eigentlich auch eine Art der Gleichgültigkeit im Sinne von negativen Dingen, oder? Also, weil da geht ja die Bewertung eigentlich verloren. Von mir auf dem Whiteboard steht auch oben, okay, dann ist das eben so. Oder okay, dann ist das so. Weil ich schon versuche in gewissen Dingen, weil natürlich ist es, wenn man eine Bewertung reinlegt, dann ist es schlecht. So, also im negativen Sinne. Also wenn man jetzt glaubt, hey, das frustriert mich jetzt gerade und ich habe jetzt gerade schlechtes Feedback oder so bekommen oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht oder so irgendetwas, da könnt ihr ja quasi eine Bewertung darauf hinlegen oder drauflegen, was dann verursacht, dass es mir schlechter geht. Wenn ich einfach sage, okay, dann ist es so, dann habe ich ja quasi keine Bewertung. Ich nehme es zwar zur Kenntnis, dass etwas geschehen ist, aber ich weiß ja nicht, ob es nicht positiv werden kann, oder? Also im Endeffekt, auch wenn einmal schlecht wird, ist, wir brauchen den Regen, damit wieder irgendwas wachsen und gedeihen kann. Also so im Endeffekt ist es ja wieder cool, oder? Also ja, also ich versuche schon irgendwie die Emotionen aus gewissen Dingen rauszunehmen. Das heißt ja nicht, dass ich emotionslos bin. Also ganz im Gegenteil, ich meine, du kennst mir ja doch oder die ein oder andere Situation, was ich da vorhin erzählt habe. Und da bin ich nicht emotionslos. Also das will ich dann irgendwie erschaffen und erreichen. Aber so bei Widrigkeiten, wenn die eintreten, so die Widrigkeiten wissen ja quasi nicht, wie du die fühlst, wenn man jetzt zum Beispiel das schlechte Wetter als Widrigkeit bezeichnet, oder wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Folgedessen ist es ja quasi schlecht, wenn man da Emotionen hat gegenüber Widrigkeiten, weil sie wissen ja nicht, wer du bist, wie du die fühlst, das wissen ja Widrigkeiten nicht. Also das weiß die rote Ampel genauso wenig wie das Wetter.
Ja, glaub mal, man muss da vorsichtig sein mit diesem Anspruch, nicht zu bewerten, weil ich glaube, der ist unrealistisch. Und wir werden immer alles bewerten. Und was für mich auch ein wichtiger Lernprozess war, dass dann auch nicht irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo du nicht mehr bewertest. Das ist eben auch in diesem 4000 Weeks von Oliver Berkman. Es wird nicht dieser Moment kommen, also sag, du bist, du findest deine Buddha-Natur und du verweilst in der und du bist erleuchtet. Ja, du bist Licht. Ist nicht in meiner Reach und nicht in meinem Leben, meiner Lebenswelt bis dato. Also es gibt diesen Weg, definitiv. Den Weg des Mönches. Aber in meiner Realität, in der ich mich zurzeit finde, bin ich der Meinung, dass dieser Punkt nicht kommt, wo ich frei von Werte bin und frei von Bewertung bin und frei von meiner negativen Reaktion auf Dinge. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das eingesteht, da nicht perfekt sein zu müssen. Und dass es, wenn eben durch die Meditation, wenn man so will, eine tägliche Übung ist. Es ist tägliche Übung, und das war auch beim Vipassana für mich sehr schön zu lernen, zu spüren, dass nicht irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man es dann checkt, sondern dass die Übung weitergeht, auch für sehr geübte Meditierer, und dass mit jeder Sitzung, die wir haben, mit jeder formellen Praxis im Sitzen oder mit jedem tiefen Atemzug in unserem Alltag, in einem Gespräch, wo wir uns wieder zurückholen, ins Gespräch mit unserem Gegenüber, dem die Aufmerksamkeit schenken, mit jedem solchen Moment gehen wir einen Schritt weiter auf dieser endlosen Bahn, und den kann da auch keiner mehr nehmen dann. Und ich glaube, man muss es vielmehr auch in diesem Prozess sehen und nicht nur in diesem Ankommen. Das war für mich zumindest eine ganz wichtige Lektion. Eben nicht ankommen zu wollen, dort, wo ich dann perfekt bin, sondern jeden kleinen Schritt als ein bisschen näher kommen, zu dem ein glücklicheres Leben zu führen und dementsprechend auch ein Leben zu führen, das wir alle miteinander glücklicher leben.
Denkst du, dass das der Sinn des Lebens ist, ein glückliches Leben zu führen?
Ja. Das denke ich. Das denke ich. Wobei in diesem Moment ist es ein sehr intuitives Ja. Wobei man sehr, sehr selten tatsächlich über den Sinn des Lebens wirklich Gedanken macht. Also, wenn es einen Sinn gibt, dann...
Ja, weil du wahrscheinlich lebst, oder?
Du meinst, dass ich mir nicht über den Sinn des Lebens Gedanken mache, weil ich lebe.
Mhm. Ja, genau. Mhm.
Hast du für dich einen Sinn des Lebens herauskristallisiert?
Ja, leben und glücklich zu sein.
Durchaus. Ah, doch, auch. Okay.
Ja. Mhm. Ja. Also es ist ja schon, also ich bin ja jetzt, du hast mich nicht vor, keine Ahnung, 2 Jahren kennengelernt, wo ich immer gesagt habe, Geld oder Liebe, die Liebe zum Geld. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt nicht Geld haben kann, aber so, das war halt damals so mein Antrieb und meine Ambition. Aber dann kommt man halt irgendwann drauf, also First World Problem, wenn das Leben ist, so irgendwie nur ganze Zeit zu hustlen und irgendwie einem Ziel nach dem anderen hinterher zu jagen, dann will ich das nicht haben. Und dann setzt man sich natürlich sehr viel mit dem Ganzen auseinander. Man holt sich einen Coach, der was mal sehr viele Dinge aufzeigt, wo man lernt, durch den Schmerz zu gehen. Und dann kommt man eigentlich immer mehr drauf, also man darf auch leben. Ja, und das vergessen wir, glaube ich, ab und zu, weil im Endeffekt können wir immer nur den Moment beeinflussen. Also wir haben ja jetzt nur in dem Moment, also wo wir jetzt beide sprechen, der Moment bleibt uns, aber wir gehen davon aus, dass es uns in der nächsten Stunde nur gibt, aber jetzt wissen tun wir es auch nicht. Also wir haben zwar diesen Gedanken, aber wir wissen es ja grundsätzlich nicht. Und deswegen leben.
Was uns wieder zurückbringt, irgendwie auch zum Achtsamkeitstraining als sehr, nicht besten Begriff für als Meditation und so weiter. Aber es bringt uns halt den Moment näher, den Moment, in dem sie die Realität abspielt. Und so klischee-mäßig es oft klingt, das ist doch immer nur das Einzige, was uns bleibt. Weil die Zukunft ist nicht gesichert und die Vergangenheit ist Vergangenheit. Und ja, vielleicht ist das Sinn
des Lebens. Aber würdest du auch sagen, dass die Vergangenheit eher Trauer auslöst und die Zukunft Sorge?
Die Zukunft Sorge würde ich durchaus sagen. Und die Vergangenheit, ich glaube, die Vergangenheit vielleicht ist eher für mich oft so ein bisschen der Nährboden für die Sorgen der Zukunft. weil man halt das, was wir erlebt haben, das ist das, was wir sind am Ende. Und das sind die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Das ist das, woraus unsere Lebenswelt besteht. Und das projizieren wir natürlich auch in die Zukunft. Und alles Schlechte, was uns passiert ist, und je mehr das das ist, gewesen ist, je mehr traumatisiert wir sind, je mehr Pakete wir mitschleppen, desto mehr Sorgen werden wir irgendwo auch in die Zukunft projizieren. Außer wir schaffen es, uns noch und nach davon zu lösen. Und wieder zurück zum Thema, schaffen es uns in diesem non-dualen Weg, in diesem non-dualen Verständnis beizubringen, dass diese Traumata nicht wir sind und dass das nicht unsere Realität widerspiegelt und schon gar nicht unsere Zukunft widerspiegeln muss. Und das ist durchaus, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man in der, so in seinem Prozess der Achtsamkeit irgendwie lernt.
Ja, durchaus. Ja, es stimmt schon. Ich meine, das ist ja, wir erzählen uns ja immer selbst die Geschichten, oder? Also, was wir können und was wir nicht können. Aber im Endeffekt sind wir, woher sollen wir eigentlich selbst wissen, was wir können und nicht können? Das können wir ja gar nicht wissen. Eigentlich. Also, oder? Also, wir setzen uns ja selbst Grenzen. Wie banal ist denn das eigentlich?
Ja, letztens habe ich was Interessantes gelesen, ohne jetzt leider die Quelle wiedergeben zu können, aber jemand hat gesagt, dass wir 0,05% von dem, was um uns passiert, in jedem Moment wahrnehmen können. Und aufgrund von dieser Wahrnehmung, was wir wahrnehmen, spiegelt ja unsere Realität wider. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass wir, wie gesagt, einen minimalen Bruchteil von dem, was um uns passiert, wahrnehmen, dann eröffnet oder dann kommt der Gedanke in den Sinn, dass man doch irgendwie dadurch, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, ganz, ganz viel in seiner Realität verändern kann. Und da ist man halt wiederum von seinen Erfahrungen und von seiner Vergangenheit sehr stark eingeschränkt bezüglich, was man wahrnimmt, welchen Sachen man Aufmerksamkeit schenkt und welchen nicht. Und ich glaube, das kennt jeder auch sehr gut aus seinem täglichen Leben, wenn man einfach diese, was nicht, sagen wir es auf einer doch eher esoteriker Richtung mit den Schwingungen, oder? Wenn man einfach auf einer anderen Ebene schwingt, auf einer höheren Frequenz, wenn man so schön will, dann nimmt man das viel mehr wahr. Und da wird einem dann oft ein bisschen bewusst, dass man dann, dass durchaus seine eigene Wahrnehmung von allem einfach sehr, sehr große Gewichtung hat darin, wie die Realität von einem ausschaut. Und natürlich kann man dann in die Konfrontation gehen und sagen, wie entscheidet jetzt jemand, der in der Ukraine ist, ob er auf einer höheren Frequenz schwingt? Ich glaube, der kann sich gerade nicht aussuchen, wie seine Realität aussieht. Und da muss ich sagen, habe ich auch sehr wenig dann dem entgegenzusetzen. Es gibt natürlich Lebenssituationen, die sind einfach schlimm. Und da muss man natürlich hoffen, dass es so bald wie möglich, ja, sich ändert.
Jetzt haben wir sehr viel über das Meditieren gesprochen, aber Floaten gehört ja auch zu deinem Leben, wie du es vorhin am Anfang ganz kurz angeteasert hast. Was war denn deine interessanteste Erfahrung beim Floaten? Und was ist Floaten überhaupt für die, was es nicht wissen? Ich glaube, vielleicht sollten wir zuerst schon mal das auflösen.
Floating ist bezeichnet eine Therapieform, in der man eine sensorische Deprivation erlebt, also eine Freiheit von Reizen, optisch, akustisch und haptisch. Passiert dadurch, dass man in einer stark gesättigten Salzsohle schwebt, ohne in die körperwarm ist. Ursprünglich entwickelt von John Lilly, den ich ja schon benannt habe, in den 60er, 70er Jahren, University of Berkeley im Psychologie Department herauszufinden, was denn eigentlich passiert mit dem System Mensch, wenn es keinen Reiz bekommt von außen. Generiert man dann selbst Halluzinationen sozusagen oder ist dann einfach nichts mehr über? Das war so ein bisschen die Forschungsfrage. Aus dem heraus ist dann in den, um die Jahrtausendwende ein Trend zur Richtung Entspannungstherapie worden aus dem Floating. Und es hat dann eine zweite, also ein Wiederaufblühen der Floating-Therapie hat dann stattgefunden. Und das ist seitdem stark in Gange, weil in unserer dauerkonnektiven Welt, wo es sehr schwer fällt, Pausen zu machen, ist es vor allem in den USA richtig einschlagen und Float-Centers sind also in allen Ecken aus dem Boden gewachsen. Und mittlerweile ist das Ganze auch in Europa angekommen. Und ich habe es deswegen jetzt ein bisschen mehr ausgeholt, weil es wird sehr oft und sehr gerne einfach nur in den Entspannungs-Wohlfühlsektor gestellt, die Floating-Therapie. Aber es ist durchaus um einiges vielseitiger und die Anwendungsfelder sind sehr breit. Und es ist sehr, sehr fein, sozusagen eine gute Methode, um sie mehr mit Meditation, mit Achtsamkeit, Konzentrationsfähigkeit auseinanderzusetzen, spirituelle Belange ein bisschen mehr zu erforschen für sich selber, Problemlösungsstrategien zu entwickeln, Kreativität zu fördern. Also es ist nicht nur, okay, ich bin gestresst, ich lege mir jetzt in die Floating-Wanne. Das ist sicher der Grund, warum die meisten Leute floaten, aber sicher nicht der einzige.
Und was war deine beste Erfahrung, was du bisher gehabt hast?
Wow, also jetzt mal wieder aufs Neue. Also heute, es ist jedes Mal wieder die beste Erfahrung, auf diesen Nullpunkt zu kommen, wo manchmal gelingt es in der Meditation, aber im Float Tank ist es einfach so ganz, ganz leicht, alles fallen zu lassen und einfach sie nur im Nichts einzufinden und zufrieden zu sein. Und das ist jedes Mal wieder eine Erfahrung. Und ich habe schon ein paar Mal irgendwie, wie soll ich sagen, was mir ein paar Mal passiert ist, schon zweimal, ich habe diese so dumpfe Einschläge von Stürzen und so weiter gespürt, so wo die sitzt und habe so starke Zuckungen danach gehabt. Mir ist fuck immer, der Körper schüttelt so richtig was ab. Und dann gibt's immer wieder Traumsequenzen, die für mich oft Teile von meinem Unterbewusstsein offenbaren, die mir sonst verborgen blieben wären. Und das sind immer wunderbare Erlebnisse für mich. Ich bin ja so interessiert an Träumen generell. Vielleicht auch darin, dass ich früher viel geträumt habe, aber in den letzten 10 Jahren ganz, ganz selten. Und der Float Tank gibt mir oft die Chance, da mehr Zugang zu bekommen.
Kennst du luzides Träumen?
Ja, also ich kenne es von Freunden und Erzählungen, aber nicht aus eigener Erfahrung.
Einfach Buch zum Beispiel von Andy Schwarz mal lesen. Ich meine, wir träumen ja jede Nacht, also das ist einfach so, gehört ganz normal zur Schlafphase. Ich habe mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich glaube, da war ich 12. wahrscheinlich, wo ich so einen ersten luziden Traum gehabt habe, wo ich halt den Traum kontrollieren habe können, und dann habe ich mich halt gefragt, hey, was ist das eigentlich? Und dann habe ich mich halt quasi immer mehr so auf die Recherche begeben und bin dann irgendwie darauf gekommen. Also ich wollte es halt verstehen, was ich da jetzt erlebt habe, dass man das halt, weil das war ungewöhnlich. Also ich meine, ich habe es 12 Jahre davor nicht gehabt. Und dann hat man das auf einmal und dann kommt man drauf, hey, du bist irgendetwas, das kann man kontrollieren. Ganz faszinierend, weil als 12-Jähriger hat man jetzt nicht gerade die große Macht, redet man sich zumindest ein. Und da war das ganz spannend. Und dann habe ich mich ab diesem Zeitpunkt mit dem beschäftigt und auseinandergesetzt. Und das ist schon richtig cool. Also gerade so, ich find's total spannend, gerade so in Richtung Visualisierung, dass man halt noch mehr quasi in das Gefühl reingehen kann, was man sich halt so visualisiert, oder? Weil im Endeffekt ist ja im Gegensatz zur Visualisierung, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, aber das ist ja dann im Traum schon eher nochmal so ein 3D-Konstrukt, also wie so Virtual Reality eigentlich. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man sich da so eigene Dinge quasi nochmals zusätzlich erschaffen kann.
Also schaffst du das regelmäßig oder war das einmalige Erfahrung, dass du wirklich deine Träume steuern kannst?
Nein, also seit ich mich mit dem auseinandersetze, ist es regelmäßig. Und ganz banal eigentlich mit dem Reality-Check. Also ich habe verschiedene Methoden probiert. Und bei mir funktioniert eigentlich am besten der Reality-Check, quasi die Nase zuzuheben und dann einfach weiter zu versuchen zu atmen, weil das geht ja im Traum, weil im Traum atmest du automatisch weiter, weil ja die Organe funktionieren nach wie vor. Und wenn man das halt im Traum macht, sich die Nase zuhebt und versucht zu atmen, geht das im Traum trotzdem noch. Und der hat eigentlich bei mir sehr, sehr gut funktioniert, wobei, was mir aufgefallen ist und ziemlich schnell aufgefallen ist, man muss immer dazu sagen, wenn man diesen Reality-Check macht, wenn ich jetzt atmen kann, dann träume ich, weil im Traum lässt du dir die banalsten Dinge einfallen, warum du jetzt atmen kannst. Ja, also total, weil wenn du irgendwie nicht diese Verbindung herstellst mit dem Reality-Check und wenn du atmen kannst, also du machst halt immer nur quasi, ich habe am Anfang den Reality-Check gemacht und dann auch im Traum natürlich, weil man macht quasi den ganzen Tag und dann macht man es irgendwann im Traum und habe quasi nie in Frage gestellt, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich atmen kann. Und dann habe ich im Traum atmen können und dann habe ich mir gedacht, ja, dann träume ich. Nein, ich träume jetzt nicht. Und dann habe ich mir irgendeine banale Ausrede im Traum einfallen lassen, warum ich jetzt nicht träume. Das war ein bisschen so die Krux. Also wenn man es verbindet, Reality-Check, und sagt, wenn ich jetzt atmen kann, dann träume ich, dann funktioniert es im Traum.
Wow, das. Und glaubst du, dass jeder das lernen kann?
Ja, klar.
Ja? Okay.
Ja.
Andy Schwarz, hast du gesagt.
Ja, genau, Andreas Schwarz. Ja.
Andreas Schwarz. Also ist sogar ein deutsches Buch?
Ja, ist ein deutsches Buch, ja. Gibt einige Videos von ihm. Der hat da luzides Träumen, Meditation, habe ich auch mal eine Zeit lang probiert. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber es hängt halt, also das muss man auch sagen, das hängt halt schon ziemlich nah mit Astralreisen zusammen. Und das habe ich nie probiert. Also ich habe einmal ein Buch darüber gelesen, und die Gratwanderung zwischen luziden Traum und Astralreisen ist ja auch nicht mehr so weit. Also der Sprung wäre eigentlich gar nicht mehr so weit anscheinend.
Kannst du für mich kurz umreißen, was man unter Astralreisen versteht, um dass ich da auf derselben Page bin wie du?
Dass die Seele quasi nicht mit dem Körper verbunden ist. Also das sind zwei Objekte, was quasi schon zusammenleben, aber jetzt nicht total verbunden sind, und dass quasi die Seele auf Wanderschaft gehen kann. Und es gibt schon Experimente, das ist ein Buch gestanden, dass halt Leute was gesagt haben, ja, ich kann Astralreisen machen. So, also man ist quasi immer mit dem Körper verbunden. Da gibt es anscheinend so eine silberne Schnur. Aber da hat es dann dieses Experiment gegeben, dass jemand gesagt hat, okay, ich gehe auf Astralreise, den hat man in ein Zimmer eingesperrt und im anderen Zimmer haben sie eine Karte in der Schublade versteckt und er ist dann quasi wieder zurückgekehrt von dieser Astralreise und hat halt sagen können, was für eine Karte liegt in dem Nebenraum, in dieser Schublade, in diesem Tisch. Ja, also das waren halt so Experimente, wo sie halt versucht haben, nachzuvollziehen, ob das funktioniert oder nicht.
Voll interessant. Kann für viele Menschen schon ein bisschen abstrakt klingen, oder?
Ja, durchaus. Also, klar. Aber ich meine, es gibt ja Nahtoderfahrungen, oder? Also, es ist ja nichts anderes als wie, also, ich meine, wir stellen ja quasi beinahe nie in Frage, ob es eine Nahtoderfahrung gibt. Weil Menschen sagen, hey, ich habe mich von oben beobachtet, ist ja eigentlich auch eine Astralreise. Und im Gegensatz halt zum luziden Traum stellt man sich halt quasi vor, wenn man in diese Trance, also es gibt ja diese Schlafparalyse, wo sich quasi der Körper nicht mehr bewegen kann, weil der schützt dich ja quasi im Schlafen. Diese Paralyse schränkt dann quasi deine körperlichen Funktionen, Arme bewegen und so weiter ein, dass wenn du quasi schläfst, ja nicht springen kannst. Oder? Also es wäre jetzt schlecht, wenn du quasi irgendwie im Traum springst und du springst dann auch im Bett herum oder du bockst jetzt gerade in deinem Traum und dann hat am nächsten Tag die Freundin ein blaues Auge. Es ist ja alles nicht zielführend, deswegen gibt es diese Schlafparalyse. Das heißt, wenn man schnell aufwacht in der Früh, kann es sein, dass man sich ab und zu gut bewegen kann, weil man nur in dieser Paralyse ist. Und wenn man halt quasi in diesen Zustand kommt, Richtung Paralyse, kann man sich ja vorstellen quasi, wie die Seele quasi eine Leiter hinaufsteigt. Dass quasi so die Seele mit diesem visualisierten Bild kann quasi die Seele sozusagen den Körper anscheinend verlassen. Aber wie gesagt, also habe überhaupt keine Ahnung. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, weiß ich nicht.
Diese Schlafparalyse, genau. Das ist mir vor kurzem begegnet in einem Gespräch mit jemandem, die sie wünscht, jetzt nur besser in Erinnerung zu halten. Aber es hat mit einer Erfahrung mit psychedelischen Substanzen zum Teil gehabt. Und der hat sie dann in so einer Schlafparalyse wiedergefunden. Und es war extrem verstörend für die Person. Und ich glaube, und auch sehr, sehr verängstigend. Also dieses Gefühl, also ich kenne es nur ganz ein bisschen, dieses Gefühl der Schlafparalyse. Und das ist schon es wird einem so jede Macht über seinen Körper so genommen. Und also ich stelle mir das extrem, also kann richtig krass sein, der Umgang mit solchen Zuständen, wenn das dann irgendwie vielleicht pathologisch auch noch wird. Also das hat mir schon mal...
Ja, es ist ja auch beim Träumen. Mhm. Also weil es ist ja quasi, es gibt die WILD-Technik, Waking Lucid Lucid Dreams. Mhm. Und da geht man quasi in die Paralyse. Und quasi auch, also du kannst schon die Paralyse, vielleicht kennst du das beim Einschlafen, wenn du auf einmal nur so eine Zuckung hast, so beim Bein oder beim Arm. Ja, und das ist quasi, wo der Körper versucht zu erkennen, schläfst du schon oder schläfst du nicht. So, und das ist quasi so ein Check. Und wenn du halt dann quasi schon schläfst, dann fällt der Körper in die Paralyse. Und ansonsten, wenn du halt in diesen Halbschlaf drinnen bist, dann ist halt das quasi nochmal so ein Check. Und es ist halt quasi in dieser Schlafparalyse, ist halt quasi die Krux, du kannst dich nicht bewegen, aber deine Traumwelt konstruiert sich gerade, oder? Das heißt, du kannst irgendwie einen lauten Knall hören oder du hörst irgendwie jemanden schreien oder so. Das ist ultra krass. Wenn man allerdings weiß, was das macht, also mir hilft halt immer, wenn man solche Erfahrungen macht, hilft es halt immer, wenn man weiß, was gerade passiert. Also von dem her, ja, ist also wenn man weiß, was passiert? Eine Paralyse ist und das halt so Nein, ist mir nicht passiert.
Na, interessant. Na? Sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe, es war auch wegen der Zeitverzögerung, ist jetzt meine Frage ein bisschen später gekommen. Sehr, sehr viele Floater berichten von starken Zuckungen im Floatank. Und mir passiert es auch immer wieder, also dass es viel, viel intensiver wie im normalen Schlaf ist. Also richtig so, die ganze Körperhälfte, die voll ausschlägt. Und tatsächlich, ja, man kommt da schon, man hat halt dann überhaupt keine Orientierung mehr in dem Zustand. Und ich glaube, dass das in Kombination schon auch teilweise den Leuten etwas fremd ist, würde ich mal sagen. Wenn man so, wie du gerade gesagt hast, man sucht dann nach Orientierung, richtig? Findet die aber dann nicht?
Ja.
Oh. Ja. Aber du hast jetzt auf jeden Fall gerade mein Interesse geweckt, mich mehr mit dem Schlafen mal da und diesen ja, Lucid Dreaming und solchen Zuständen auf jeden Fall auseinanderzusetzen, weil das ist sehr, sehr präsent da im Floatank. Und auch die Leute, die Erfahrungen, die sie teilen, die gehen sehr viel in die Richtung, die du jetzt angeschnitten hast.
Ja, also lucides Träumen, es klingt so abstrakt teilweise, also wenn man es noch nie erlebt hat, aber im Endeffekt kennt, glaube ich, jeder zumindest einmal im Leben die Situation, wo man ein bisschen den Traum steuern hat können oder wo man draufgekommen ist, ich träume gerade. Also ich glaube, dass jeder mindestens einmal so die Situation im Leben hatte. Und etwas anderes ist ja luzides Träumen auch nicht. So man kommt halt drauf, hey, träum gerade und kann halt quasi den Traum kontrollieren oder man hat halt quasi die WILD-Technik, wo man sogar irgendwie mitbekommt, dass sich die Traumwelt sozusagen zusammensetzt. was ja durchaus Vorteile hat. Also es ist ja, ich meine, du gibst ja dann mega viele Hacks, oder? Es ist totale Beanspruchung, wenn ganz am Anfang, so als Neuling, man sollte nicht fliegen am Anfang. Also es ist banal, das klingt, dass wir jetzt über das reden, aber also fliegen, das ist einfach so, das zerstört der komplette Traumwelt, das ist einfach too much. Also es ist irgendwie, wenn man, keine Ahnung, wenn man, glaube ich, zum ersten Mal Alkohol trinkt und dann sind es 5 Liter. Ja, also es ist einfach zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Und also wenn man mal so klein anfängt, so gewisse Dinge versuchen zu kontrollieren, dann kann man immer mehr ausprobieren und irgendwann fällt halt die Traumwelt zusammen, also sie wird halt dann verschwommen und dann hilft Händereiben zum Beispiel. Keine Ahnung, warum Händereiben funktioniert, um den Traum zu verlängern, diesen Klartraum, aber das funktioniert. Also man reibt dann quasi die Hände und dann wird halt dann wieder der Traum klarer. Ist übrigens auch ein Reality-Check, im Traum kann man mit dem Finger durch die Handflächen fahren. Ist auch zum Beispiel ein Reality-Check, was man öfter machen kann. Ist durchaus spannend. Ich würde sagen, weil der Podcast nähert sich dem Ende, wir machen einfach mal wieder einen zweiten Teil, wenn du möchtest und wenn du Lust hast. Und ich komme zur letzten Frage, was ja immer dieselbe Frage ist. Was möchtest du noch sagen?
Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch. Denn jetzt sind gerade ein paar Fragen zu meinen Kindheitsträumen aufgekommen, wo ich immer versucht habe und immer fliegen habe können und dann auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich Trauma wie hunderte Male gefühlt gehabt und ich würde mich im nächsten Gespräch freuen, wenn wir da vielleicht nochmal einsteigen könnten, was du dazu sagst. Und ansonsten, was ich noch sagen möchte, ist, dass mir voll gefreut hat, mit dir da über das Thema Meditation und Achtsamkeit zu reden, auch in Bezug auf Floating. Es ist eine wunderschöne Thematik, glaube ich, die man unbedingt mehr den Menschen näher bringen sollte. Und auch, wie gesagt, ohne diesen ganzen Beigeschmack an Esoterik dabei zu haben, kann es um einiges feiner sein für viele Leute, wie es auch für mich war. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mich wieder mal in Tower besuchst, wenn du wieder mal Bock hast auf ein Float, ja, Robert. Und dann möchte ich nur an einen deiner Hörer einen Float vergeben. Und das machen wir am besten mit einem Gutscheincode, den man online auf www.floatintirol.at/termin einlösen kann. Und der lautet dann Little Talks, würde ich sagen. Einmal gültig für einen 60-Minuten-Float. Um da ein bisschen Werbung dazu machen an dieser Stelle.
Das klingt hervorragend. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich werde natürlich wieder in Tower besuchen. Vielleicht bin ich ja der glückliche Gewinner des Gutscheins. Ein Spaß. Also ich werde dich auf jeden Fall wieder in Tower besuchen kommen. Vielleicht wird es ja auch der Mario Krieser, unser gemeinsamer Bekannter, den gibt es ja auch noch, der was ja in regelmäßigen Abständen bei dir zu Gast ist und der, was wirklich ein treuer Zuhörer ist, der schreibt mir ja regelmäßig in regelmäßigen Abständen, wenn er wieder mal eine Folge angehört hat. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefreut. Mir würde es freuen, zweites Gespräch, können wir gerne mehr in die Thematik reinsteigen oder ansonsten führen wir mal wieder so ein Gespräch weiter bei dir in Tower oder anderweitig bei einem Kaffee oder Ähnlichem. Bei mir ist definitiv ein Kaffee.
Ja, cool, dich wieder mal zum Hören, Robert. Und ja, ich freue mich auf einen weiteren Tag, wie gesagt.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.